Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ach, wisst ihr was? Es ist wirklich fürchterlich. Den ganzen Tag schon wumst mir dieses Lied durch den Kopf. Tja. Time to say goodbye. Ja, sorry, da müsst ihr jetzt durch. Das müsst ihr jetzt aushalten. Ich musste das auch aushalten. Weil es mir den ganzen Tag durch den Kopf gesummt ist. Aber gleich ist es vorbei, versprochen. Nicht mehr lange. Nur noch wenige Sekunden. Genau, time to say goodbye. Und ihr wisst natürlich auch, warum. Weil heute um Mitternacht ist es soweit. Der Brexit wird vollzogen und das war es dann eben auch mit Großbritannien und der Europäischen Union. Klar, es gibt Menschen, die sich darüber freuen, die das gerne wollten. Und es gibt Menschen, die macht das sehr, sehr traurig. So wie Irina von Wiese, die ist britische EU-Abgeordnete. Die wollte den Brexit eigentlich verhindern, hat nicht geklappt.
Es ist richtig, wir haben es nicht geschafft, den Brexit zu stoppen. Und das macht mich persönlich sehr traurig. Es ist ein trauriger Tag für Großbritannien, aber auch für Europa als Ganzes.
Wie Irina von Wiese diesen Tag, also diesen Brexit-Tag erlebt, das erzählt sie euch im frischen Podcast vom Update am Freitag, den 31. Januar. Außerdem bekommt ihr in dieser halben Stunde Update zum neuen Coronavirus.
Vor einer Woche noch, da haben sich nur in China selber Menschen angesteckt. Also die Menschen, die dann außerhalb von China in anderen Ländern an diesem Coronavirus erkrankt sind, die hatten sich vorher in China angesteckt. Aber jetzt gibt es mehrere Fälle, wo sich Menschen außerhalb von China angesteckt haben. Zum Beispiel die Fälle bei uns in Bayern. Mhm. Und damit ist das Ganze jetzt wirklich ein globales Problem.
Das ist Christina Sartori, die ist Wissenschaftsjournalistin und die erklärt euch unter anderem, warum die WHO den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat und was das eigentlich bedeutet. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und wer hätte es gedacht, today's the Brexit day.
We've got our country back.
Hey!
So the no's have it, the no's have it. Unlock, order, very rude for members, order.
So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen.
Let's get Brexit done, but first, my friends, let's get breakfast done.
Das waren Auszüge der letzten 3,5 Jahre in Zeitraffer. Heute ist Brexit-Tag. Um Mitternacht sagen wir alle Bye-bye, denn Großbritannien verlässt die Europäische Union. Was deswegen los ist im United Kingdom, Burkhard Birke, unser Korrespondent, hat den Überblick. Er ist gerade in Edinburgh, der Hauptstadt von Schottland. Burkhard, was überwiegt denn heute? Was ist dein Eindruck? Freude oder eher Sadness?
Das kommt drauf an, wo man sich aufhält. Hier in Edinburgh herrscht eher Trauer- und Katerstimmung und in wenigen Minuten werden sich die ersten EU-Anhänger noch vor dem Parlament versammeln, um eine Demonstration abzuhalten für die EU. Auch die EU-Flagge wird ja weiterhin laut Beschluss des schottischen Parlaments über dem schottischen Parlament auch morgen und übermorgen in den nächsten Monaten wehen dürfen. Andererseits in London unten herrscht natürlich auch große Freude bei vielen der Brexit-Befürwortern. Zum Beispiel wird der Mann, der Brexit ja zusammen mit Boris Johnson, dem Premierminister, vor allen Dingen hier getragen und durchgesetzt hat, Nigel Farage mit seinen Anhängern. Die Rede ist von 25.000 bis 40.000 Menschen auf Parliament Square, auf dem Platz vor dem Parlament, feiern. Dort hängen schon überall die Union Jacks, also die britischen Flaggen. Und da soll dann eben große Freude herrschen. Also man trifft alles. Was mir nur aufgefallen ist, ich bin ja immer wieder hier reingeflogen nach Großbritannien die letzten Monate und Jahre im Zuge dieser Brexit-Diskussion und Debatte. Grundsätzlich herrscht sowas wie Erleichterung, dass es irgendwie endlich entschieden ist.
Dass endlich eine Entscheidung da ist. Ja, lass uns vielleicht noch mal gucken auf Schottland. Schottland will ja im Zuge des Brexits gerne unabhängig werden von Großbritannien. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass das klappen wird?
Das ist sehr tricky. Das ist sehr tricky deswegen, weil natürlich London das Recht hat, dem schottischen Parlament seinen Wunsch zu verweigern. Und der Wunsch wurde erst dieser Tage wieder ausgedrückt, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten. Es gab ja 2014 eins. Das hat dazu geführt, dass 55% der Schotten gesagt haben, wir verbleiben im Vereinigten Königreich. Jetzt ist das letzte Stimmungsbarometer so, dass wohl 51% der Schotten bereit wären, für Unabhängigkeit zu stimmen. Sie sind allerdings etwas abstimmungsmüde. Zu viele Unterhauswahlen, zu viele Referenda. Deshalb möchten die meisten Schotten nicht das, was ihre First Minister, nämlich Nicola Sturgeon von der schottischen Nationalpartei, SNP, will. Ein Referendum noch in diesem Jahr. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sagen, nein, wir wollen jetzt erst noch mal abwarten, was der Brexit bringt, bevor wir hier nochmal jetzt über Unabhängigkeit abstimmen, selbst wenn wir pro Unabhängigkeit sind. Aber Nicola Sturgeon will Gas geben. Sie will den politischen Druck schaffen für Unabhängigkeit, weil sie sagt, wir Schotten wurden gegen unseren Willen aus der EU genommen und wir haben jetzt die einzige Chance, in die EU zurückkehren, indem wir eine Unabhängigkeitsabstimmung abhalten. Und wenn die zu unseren Gunsten ausgeht, wir wollen nämlich hier die Unabhängigkeit als SNP, dann kehren wir in den Schoß der EU zurück. Und bitte EU, so ihr Plädoyer, lasst doch ein Licht an für die Schotten.
In der ganzen Zeit, in der wir über den Brexit sprechen, darüber berichten, merken wir ja, dass das Land extrem gespalten ist. Wie will Boris Johnson und wie will seine Regierung das eigentlich überwinden? Gibt es dafür sowas wie eine Art Plan?
Das ist die 1-Million-Pfund-Frage, könnte man sagen, denn heute hat das Kabinett, und das war schon eine erste Geste von Boris Johnson, in Sunderland getagt. Das hatte doppelte Bedeutung. Sunderland war die Stadt, die als erstes das Pro-Brexit-Ergebnis bei der Abstimmung vor 3,5 Jahren bekannt gegeben hat. Aber es war auch ein Zeichen. Sunderland liegt im Norden. Sunderland ist in einer Gegend, die eben nicht so entwickelt ist wie der Südosten, wie London und wie andere Teile des Landes. Und hier muss aufgeholt werden. Hier muss was getan werden, um die Entwicklung gleich zu machen in den verschiedenen Landesteilen. Boris Johnson hat auch schon angekündigt, dass er Steuerentlastungen auch für die unteren Einkommensschichten machen will. Er will hier vor allen Dingen das Vereinigte Königreich zusammenhalten, denn ich habe es ja erwähnt, die Schotten wollen unabhängig werden. Mhm. Nordirland, für das die Zentralregierung über 8 Milliarden Pfund jedes Jahr ausgibt, hat ja sowieso einen Sonderstatus und hat das Recht, ein Referendum abzuhalten nach dem Karfreitagsfriedensabkommen. Und somit droht der ganze Bereich des Vereinigten Königreichs auseinanderzufallen. Und das ist die große Herkulesaufgabe, die es neben dem Freihandelsvertrag mit der EU, den es auszuhalten gilt, jetzt zu lösen gilt für Boris Johnson und seine Mannschaft.
Nur noch wenige Stunden wird Großbritannien in der EU bleiben. Mitternacht unserer Zeit ist es dann soweit. Dann wird Großbritannien die Europäische Union verlassen. Frische Eindrücke in diesem Fall aus Edinburgh, aus Schottland, von unserem Korrespondenten Burkhard Birkel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass man da weint, vielleicht auch richtig heult, weil eben das Herz dran hängt, das ist nachvollziehbar. 73 britische EU-Abgeordnete verlieren heute Nacht ihren Job, weil Großbritannien dann den Brexit vollzieht und damit raus ist aus der EU. Und dieses Raus, das trifft eben nicht nur britische Politiker, Politikerinnen, die schon seit Jahrzehnten dabei sind, sondern auch Menschen wie Irina von Wiese, die ist Deutsch-Britin und die ist erst im vorigen Mai ins EU-Parlament eingezogen für die Liberal Democrats. Die hatten sich eigentlich fest vorgenommen, den Brexit zu stoppen. Frau von Wiese, Brexit stoppen hat nicht geklappt. Was machen Sie denn eigentlich gerade? Arbeiten Sie noch oder packen Sie schon die Kisten?
Es ist ein sehr, sehr trauriger Tag. Ich arbeite heute noch in der Tat. Bis Mitternacht habe ich noch Interviews, aber die Kisten sind gepackt und es ist richtig, wir haben es nicht geschafft, den Brexit zu stoppen und das macht mich persönlich sehr traurig. Es ist ein trauriger Tag für Großbritannien, aber auch für Europa als Ganzes. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie aufgebe, sondern ich werde weiter kämpfen für die britisch-europäischen Beziehungen und für die Stimme der Mehrheit der Briten, die wieder in die EU wollen und gerne verblieben wären. Die brauchen weiterhin eine Stimme und für die werde ich weiterkämpfen.
Wie haben Sie denn eigentlich so die letzten Tage erlebt in Brüssel? Also tingeln Sie da irgendwie von Abschiedsparty zu Abschiedsparty oder ist das viel ruhiger?
Es war eine traurige Stimmung. Wir haben einen unglaublichen Rückhalt und Mitgefühl bekommen von unseren europäischen Freunden aus allen Mitgliedstaaten. Das heißt, gefeiert wurde, aber auf eine eher traurige Art. Es gab wirklich viele Tränen. Wir haben hier als Liberaldemokraten im Parlament für unsere Freunde in der Fraktion eine große britische Party mit britischen Spezialitäten und schottischen Tänzen und Whisky gehalten. Aber insgesamt war die Stimmung natürlich schon gedrückt.
Sie sagen, es gab ein paar Tränen auch bei Ihnen?
Aber ja, jede Menge.
Mit was für einem Gefühl gehen Sie da raus? Werden Sie es sehr vermissen?
Ich werde es unglaublich vermissen. Es war eine unglaubliche Ehre, hier zu dienen als Europaabgeordnete. Ich bin aber auch stolz, wir haben viel geschafft in den letzten 7, 8 Monaten, dass wir wirklich viel Arbeit geleistet haben für die Menschenrechte. Und meine Kollegen, die unter anderem auch im Vorstand des juristischen Ausschusses, des Fischereiausschusses saßen, wir haben wirklich viel machen können. Vielleicht auch dadurch, dass dieser Zeitdruck immer da war, dass wir diese Brexit-Wolke über unseren Köpfen hatten. Darauf bin ich sehr stolz.
Was machen Sie denn dann eigentlich heute um Mitternacht, also 24 Uhr mitteleuropäischer Zeit, 23 Uhr Ortszeit, also der Zeitpunkt eben, wenn Großbritannien rausgeht aus der EU?
Da stehe ich voraussichtlich im Regen, zumindest im Sturm, auf College Green gegenüber von Westminster Palace in London und habe noch ein paar Fernsehinterviews, tatsächlich auch noch bis Mitternacht britischer Zeit. Also ich werde tatsächlich bis zur letzten Sekunde arbeiten.
Okay, und im Regen bedeutet, selbst wenn Sie dann weinen, dann sieht es erstmal niemand, ne?
Ja, ganz genau. Und viele, viele unserer Freunde, Nachbarn stellen um 11 Uhr eine Kerze ins Fenster, um die Freundschaft zwischen unseren Ländern zu feiern und sicherzugehen, dass wir weiterhin das Licht für Europa aufrechterhalten. Ich glaube, es wird viele Leute geben, die heute Abend keinsterweise feiern, sondern trauern.
Irina von Wiese ist eine der britischen EU-Abgeordneten, die eben aufgrund des Brexits ab heute keinen Job mehr hat in der EU. Wie es ihr damit geht, das hat sie mir vor der Sendung erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle wollen, dass wir mehr mit Bus und Bahn fahren, ja, mit den Öffis. Und deshalb macht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auch Tempo. Es soll mehr investiert werden. Gestern hat der Bundestag extra Milliarden beschlossen für Bus und Bahn. Heute hat der Bundestag den nächsten Vorschlag durchgewunken. Verkehrsprojekte sollen schneller geplant und umgesetzt werden. Wie das gehen soll, ich habe darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Nadine Lindner. Nadine, wie genau will das Verkehrsministerium diese Projekte schneller planen und umsetzen?
Ja, das Verkehrsministerium hat heute mehrere Gesetze vorgelegt. Eins davon, das ist meiner Ansicht nach so der wichtigste Punkt, das besagt, dass bestimmte Großprojekte, ausgewählte Großprojekte anders behandelt werden. Und zwar über sie soll künftig der Bundestag abstimmen. Das heißt, sie werden politische Projekte und sollen nicht mehr von den Behörden die Genehmigung bekommen, sondern direkt vom Bundestag, der diese Bauvorhaben dann per Gesetz regelt. Ziel dieser ganzen Übung ist, dass die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung steigt, weil man sagt, naja, das Parlament ist demokratisch legitimiert in seiner Zusammensetzung und da könnten ja die Bürger dann weniger Einsprüche dagegen heben, wenn es eine politische Entscheidung ist. Das ist so die Wunschvorstellung.
Okay, Großprojekte, weiß man denn schon, was das sein könnte? Also wer davon profitiert?
Ja, also es gibt eine ganze Liste, die in diesem Gesetz schon drinsteht, die kann man nachlesen. Da stehen 12 Projekte drauf, beziehungsweise 14, 2 sind da noch dazugekommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen fies ist, dann könnte man quasi sagen, da sind wahre Klassiker der langwierigen Verkehrsplanung dabei. Also zum Beispiel die Zugstrecke Chemnitz-Leipzig, da fährt die Bahn immer noch mit Diesel rum. Mhm. Die Strecke soll elektrifiziert werden und die ersten Vorplanungen gab es schon 2009. Wir haben jetzt 2020.
20, ja.
Gebaute Kilometer bis heute null. Und man muss sich das halt überlegen, Chemnitz ist jetzt nicht irgendwie hinter Posemuckel, sondern es ist die drittgrößte Stadt in Sachsen und da fährt immer noch die Bummelbahn hin. Das ist ein großes Ärgernis auch für die Leute vor Ort. Da steht da mit drauf, aber es geht jetzt nicht nur um Schienenprojekte, sondern zum Beispiel noch ein anderes Beispiel. Es geht auch um Wasserstraßen, da ist die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals zu nennen. Und da muss man dann halt auch sagen, dass da auch die ganze Klimaschutzüberlegung natürlich mit reinspielt, indem man sagt, mehr Verkehr, das heißt Personen und Güter, die sollen auf der Schiene transportiert transportiert werden oder halt auch auf dem Kanal. Es gibt noch ein paar andere Ansätze, die in diesem Gesetzespaket drin sind. Zum Beispiel sagt man da, dass marode Brücken, die über Straßen oder auch über Schienenwege gehen, die so marode sind, dass man sie eigentlich nur noch abreißen kann und an gleicher Stelle, in gleicher Art wieder neu baut. Da soll dann das Planungsverfahren entschlackt und verschlankt werden, damit das schlicht und ergreifend schneller geht.
Es soll weniger Einspruchsmöglichkeiten geben. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich dagegen doch bestimmt Bürgerinitiativen oder Verbände zur Wehr setzen, oder?
Ja, und da geht es halt um diese Projekte, die jetzt als mögliche Projekte auf dieser Bundestagsliste stehen, also die in die Bundestagsentscheidung reinkommen könnten. Und da haben die Grünen auch heute im Bundestag Kritik geübt, auch die Umweltverbände, weil dort gesagt wird, die Klagerechte könnten eingeschränkt werden. Und das funktioniert dann so, dass wenn der Bundestag diese Projekte beschließt, dann kann nur noch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt werden und zum Beispiel nicht mehr vor Verwaltungsgerichten. Und ich habe vorhin mit dem BUND telefoniert, die sind ziemlich auf dem Baum. Und die sagen, ja, das verstößt gegen Europarecht beziehungsweise auch gegen die Aarhus-Konvention, wenn dieses Klagerecht der Umweltverbände eingeschränkt wird. Und der BUND hat dann so einen ziemlichen Seitenhieb auf Scheuer unternommen, hat gesagt, naja, wenn wir jetzt da zum Beispiel vor dem EuGH dagegen klagen, könnte es das zweite Eigentor für Scheuer vor dem Europäischen Gerichtshof sein am Ende.
Ja, und Scheuer steht ja momentan sowieso besonders unter Druck wegen eben dieser gescheiterten Pkw-Maut. Sind jetzt diese Projekte rund um die Verbesserung des Bahnverkehrs eigentlich auch eine gute Ablenkung?
Ja, sie sind eine gute Ablenkung, weil wenn man sich zum Beispiel den Fortgang des Mautuntersuchungsausschusses anschaut, der hat gestern Nachmittag getagt, wirklich über Stunden saß man dort zusammen und der Bundesrechnungshof hat die Kritik an Scheuer nochmal erneuert, hat auch gesagt, das Verkehrsministerium war auch überhaupt nicht kooperativ, als es um die Fragen ging, wie sind eigentlich diese Verträge zustande gekommen, dass auch das Verkehrsministerium zu große Risiken eingegangen ist. Also da ging es nochmal ziemlich zur Sache, es ging auch nicht so richtig gut aus für Scheuer und der Untersuchungsausschuss geht jetzt weiter und man weiß ja auch aus Bayern, dass er ein bisschen auf der Abschussliste steht als Minister. Von daher ist es natürlich nicht schlecht, wenn er jetzt mal mit positiven Dingen auch in den Medien ist. Und ich persönlich muss sagen, ja, man kann an Andreas Scheuer zu Recht super viel Kritik üben, aber das sind Punkte, wo ich finde, da liegt er durchaus richtig. Es muss sich in der Praxis noch beweisen, aber wenn es dann dazu führt, dass diese Planungen in der Praxis wirklich schneller gehen, dann finde ich das gut. Und noch einen ganz kurzen Blick auf gestern. Da hat der Bundestag nochmal zusätzliche Milliarden für den öffentlichen Personennahverkehr gestimmt mit zwei Gesetzesänderungen. Da geht es um das sogenannte Regionalisierungsgesetz und das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Die sollen mehr Geld bekommen, vor allem für den Schienenverkehr in Ländern und Kommunen. Und da muss ich sagen, ja, da ist super viel aufzuholen, aber das ist jetzt halt auch mal wenigstens die richtige Richtung.
Wichtige Verkehrsprojekte sollen schneller umgesetzt werden. Infos dazu von Nadine Lindner im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist es eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite, so heißt das offiziell. Gemeint ist das neue Coronavirus. Die WHO hat gestern Abend den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Was das jetzt konkret heißt, das weiß Christina Sartori. Die ist Wissenschaftsjournalistin und kann das Ganze einschätzen für uns. Christina, warum hat die WHO das gemacht?
Also vor allen Dingen sagt sie, weil die Zahlen der Infizierten weiter steigen in China und in anderen Ländern. Und außerdem, ganz wichtig, vor einer Woche noch, da haben sich nur in China selber Menschen angesteckt. Also die Menschen, die dann außerhalb von China in anderen Ländern an diesem Coronavirus erkrankt sind, die hatten sich vorher in China angesteckt. Aber jetzt gibt es mehrere Fälle, wo sich Menschen außerhalb von China angesteckt haben. Zum Beispiel die Fälle bei uns in Bayern. Und damit ist das Ganze jetzt wirklich ein globales Problem. Also die Verbreitung des Virus, die war wohl der Hauptgrund. Keiner hat gesagt, dass das Virus sich verändert hat. Keiner sagt, dass es gefährlicher geworden ist. Dafür gibt es derzeit keine Anzeichen.
Dann lass uns doch noch mal gucken, wo in der Welt ist denn dieses neue Coronavirus schon aufgetreten? Also wo sind Menschen damit infiziert?
Also jetzt außer China in über 22 Ländern. Darunter sind viele asiatische Länder, zum Beispiel Thailand, Malaysia, Japan, Vietnam, Singapur, Südkorea. Aber eben auch europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien. Man hat es auch in den USA, in Kanada und Australien festgestellt und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Liste klingt lang, ist aber nicht vollständig. Also das sind nur die Fälle, die bis gestern mit einem Test bestätigt wurden und dann auch gemeldet wurden. Dass es jetzt bisher keine Fälle auf dem afrikanischen oder dem südamerikanischen Kontinent gibt, Das muss also nicht heißen, dass es dort noch keine Infektionen gibt. Das heißt einfach, da wurden noch keine entdeckt.
Bis jetzt noch nicht entdeckt, okay. Was bedeutet denn dieser internationale Gesundheitsnotstand konkret für Deutschland?
Also direkt, sofort, wohl nicht viel. Also dieser internationale Gesundheitsnotstand, der bedeutet in erster Linie, dass jetzt die Weltgesundheitsorganisation ihren Mitgliedsländern empfehlen kann, wie sie sich verhalten sollten, welche Maßnahmen sie ergreifen sollten. Diese Empfehlung, die erarbeitet ein Gremium aus internationalen Experten und die Länder sollen sich dann daran halten. Also wie geht man mit Verdachtsfällen um? Was macht man an den Landesgrenzen? Wie handhaben wir das mit dem Flugverkehr und so weiter? Deutschland ist gerade erst gelobt worden von einem Mitarbeiter der WHO, dass es alles richtig machen würde. Keine Panik, Verdachtsfälle werden sofort isoliert von anderen Menschen, außer jetzt von den Ärzten, die sie behandeln, und es wird auch sofort getestet. Kann natürlich sein, dass jetzt demnächst, vielleicht morgen oder übermorgen schon, die WHO sagt, okay, wir haben jetzt neue Empfehlungen, kein Flugverkehr mehr nach China zum Beispiel, dann müssten dem auch die Deutschen folgen und keine deutschen Linien würden mehr China anfliegen. Das muss man jetzt einfach abwarten.
Und dass die WHO diesen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat, ist das jetzt was Außergewöhnliches oder ist das schon öfter vorgekommen?
Die machen das nicht jede Woche, aber das gab es schon mehrfach. Also dieses Prinzip ist 2005 eingeführt worden und seitdem wurde es in 5 Fällen ausgerufen. 2009 wegen der sogenannten Schweinegrippe, 2-mal wegen eines Ebola-Ausbruchs, 1-mal wegen Infektionen mit dem Zika-Virus, damals in Südamerika, in Brasilien vor allen Dingen, und dann wegen Ausbrüchen von Polio in mehreren Ländern. Diese Polio-Virus-Notlage, die ist bisher übrigens nicht aufgehoben worden. Das heißt, die gilt noch immer. Da gibt die WHO auch Empfehlungen, aber die betreffen dann vor allem die betroffenen Länder, wie zum Beispiel die Philippinen oder so.
Die deutsche Luftwaffe ist heute Mittag losgeflogen, um rund 100 Deutsche auszufliegen aus der Region Hubei in China. Da ist das Virus zum ersten Mal aufgetreten. Darunter wird dann auch sein Anne-Sophie, die ist Studentin und die wird dann eben diese Region verlassen.
Ich habe mich nach rechtlicher Überlegung dafür entschieden. Nicht, weil ich Angst vor dem Virus habe oder so oder vor einer Infektion, aber man weiß, man kann die Situation halt hier sehr schlecht einschätzen. Und wenn Deutschland natürlich einmal Leute ausfliegt, kann man danach natürlich nicht mehr irgendwie Hilfe erwarten, wenn dann noch irgendwas schief geht.
Wie diese Rückholaktion abläuft, das kann uns die Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori erklären. Christina, wer darf denn eigentlich mit an Bord dieser Maschine oder dieser Maschinen, also auch bereits infizierte Personen?
Also man hat etwas mehr als 100 Personen, die Mehrzahl sind Deutsche und ihre Angehörigen. Wer mitfliegen wollte, der konnte mit und bisher wurde bei keinem dieser Mitfliegenden ein Verdachtsfall gefunden und bei keinem ist bekannt, dass er erkrankt wurde. Trotzdem ist es so, dass sie zur Sicherheit alle Mann, wenn sie dann ankommen in Deutschland, für 2 Wochen in Quarantäne leben werden. Die kommen in eine Kaserne in Rheinland-Pfalz. Die soll aber gerade modernisiert worden sein und da wird auch ein Arzt sein. Also hört sich ganz schick an.
Okay. In Deutschland, das haben wir vorhin schon gehört, bei uns in den Nachrichten gibt es mittlerweile 6 Infizierte mit diesem neuen Coronavirus. Damit gibt es gleichzeitig auch immer mehr Verdachtsfälle. Wie gut sind die deutschen Kliniken denn auf so Quarantänemaßnahmen vorbereitet?
Also es gibt Notfallpläne. Es gibt normale Isolierzimmer in vielen Krankenhäusern und wir haben ein stabiles Gesundheitssystem. Die Bundesärztekammer sagt jetzt, wir haben nicht genug von solchen speziellen Einzelzimmern für Patienten mit Coronavirus. Das sind so Zimmer, wo man über eine Schleuse nur rein- oder rausgehen kann. Das sind Zimmer, die das Robert-Koch-Institut eigentlich für Corona-Patienten empfiehlt. Wenn die nicht da sind, dann soll man halt ein normales Einzelzimmer mit eigenem Bad nehmen, sagt das Robert-Koch-Institut. Naja, und die Bundesärztekammer sagt, wir haben nicht genug von diesen speziellen Zimmern. Wir haben auch nicht genug Personal. Allerdings, meiner Meinung nach, diese Sorge gilt für den Fall, dass auch hier massenhaft Fälle auftreten. Und das muss man ja erstmal abwarten. Ob es wirklich zu so vielen Fällen kommen wird in Deutschland, werden so viele wirklich so schwer verlaufen, dass die jetzt alle ins Krankenhaus müssen. Reine Verdachtsfälle, die unter Quarantäne stehen, die belegen ja kein Bett im Krankenhaus.
Wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen, also als Patient offiziell in Quarantäne zu sein?
Das hängt von der Krankheit ab. Also Verdachtsfälle können in der Regel zu Hause bleiben. Es gibt bestimmte Krankheiten, die sind sehr gefährlich, nämlich die Lungenpest und hämorrhagisches Fieber. Das ist sowas wie Ebola und Lassa-Fieber und Marburg. Die sind wirklich gefährlich. Da schreibt das Infektionsgesetz in Deutschland vor, diese Patienten müssen in einem Isolierzimmer im Krankenhaus bleiben, auch wenn nur der Verdacht besteht und auch wenn sie nicht wollen. Für andere Krankheiten gilt, wenn ein Patient nicht in Quarantäne bleiben will, dann kann er nur in besonderen Fällen trotzdem in Quarantäne gehalten werden. Und dann muss darüber vorher ein Richter entscheiden.
Okay.
Es gibt in Deutschland zum Beispiel ein kleines Krankenhaus mit Gittern vor allen Fenstern. Da leben Patienten mit Tuberkulose unter Quarantäne gegen ihren Willen, weil die sich von alleine nicht an die Quarantäne halten und die würden sonst ihre Umgebung zu sehr gefährden.
Kann man denn im Moment realistisch einschätzen, wie gefährlich dieses Virus jetzt ist?
Nein, abschließend immer noch nicht. Da kommen jeden Tag neue Informationen dazu. Aber es könnte wohl doch ansteckender sein, als man bisher gedacht hat, weil es gibt immer mehr Fälle, wo Menschen, die noch nicht krank waren, keine Symptome gezeigt haben und haben aber dann schon andere angesteckt. Das macht es natürlich noch schwieriger, diesen Ausbruch einzudämmen. Außerdem, gerade hat man in Deutschland festgestellt, bei einem dieser Fälle in Bayern, da gab es auch eine sogenannte lange Infektionskette. Das heißt, das Virus, das wurde nicht nur von dieser chinesischen Kollegin an mehrere Mitarbeiter weitergegeben, sondern mindestens einer von diesen Mitarbeitern hat dann wiederum eine andere Person angesteckt. Also es ist nochmal weitergewandert. Das heißt, dieses Virus, das kann ganz schön weit wandern, von Person zu Person zu Person. Das macht es nicht sympathischer.
Christina Sartori hat uns erklärt, wie die Rückholaktion von Deutschen aus China verläuft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.